Ich wollte den blöden Witz machen, wir wollen über ADHS sprechen, aber ich bin zu hibbelig und unkonzentriert. Aber den mache ich einfach nicht. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich freue mich, dass wir über ADHS sprechen, denn ich habe zwei Dinge in meinem Kopf und in meiner näheren Umgebung. Ich habe jetzt immer öfter mit Erwachsenen allerdings zu tun, wir wollen ja heute viel über Kinder sprechen, mit Erwachsenen zu tun, die eine ADHS-Diagnose bekommen und dann tatsächlich im Nachfolgenden auch die Probleme, die sie haben, besser angehen können und da auch was gegen tun können. Das ist das eine. Also erkennbar funktioniert das für einige Leute in meinem Umfeld. Und dann, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe es an so vielen Stellen gelesen, hat der Mensch, der ADHS sozusagen das erste Mal entdeckt oder definiert hat, nicht später gesagt, er meint inzwischen, dass es das eigentlich gar nicht mehr gibt. Das sind Sachen, die so durch meinen Kopf schwirren. Kannst du Licht ins Dunkel bringen?
Naja, wir können viel Licht in viel Dunkel bringen, aber die Person, die das entdeckt hat, das ist mir neu.
Also, ADHS, wir sprechen aber über ADHS bei Kindern. Vielleicht habe ich erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Ich hoffe, dass du die beantworten kannst.
Ich auch.
Haben wir inzwischen mehr ADHS-Diagnosen bei Kindern, weil es auch ein bisschen Mode ist oder weil schlichtweg mittlerweile es überall angekommen ist, dass es sein könnte bei bestimmten Problemen, das Kind hat ADHS und weil richtig getestet wird?
Ich glaube, es gibt sogar drei Gründe. Also, dass es ein bisschen Mode ist, das glaube ich schon ganz arg. Ja, die Leute kommen ja dann, die Eltern kommen ja dann direkt schon mit einer Diagnosevorstellung und einer Therapieforderung in die Arztpraxis. Dass es besser diagnostiziert wird, ist ganz sicher so. Also es ist bei den Ärzten natürlich längst auch angekommen und natürlich wird es nicht mehr übersehen. Und das Dritte ist aber wahrscheinlich auch, die Kinder haben sich nicht geändert, natürlich nicht, aber die Anforderungen an Kinder haben sich geändert. Also die Umwelt heute ist eine andere. Und ich glaube, dass es tatsächlich häufiger ist dadurch, dass die Rahmenbedingungen sich geändert haben und dadurch das Symptom häufiger ist.
Okay, dann lass uns über die Rahmenbedingungen sprechen.
Man würde jetzt erstmal sagen, ADHS ist ein Symptom im Kopf der Kinder. Okay, das ist jetzt einfach eine Veränderung von Kindern, Punkt, Ende aus. Aber diese Überlegung ist falsch. So ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass in eine anständige Diagnose, Anamnese, Gespräch mit Eltern und übrigens auch mit den Kindern. Also man muss dann auch, wenn man ADHS diagnostizieren will, muss man auch mit den Kindern selber reden, was häufig gar nicht passiert. Und man muss dann wirklich auch in den Bereich Eltern und Erziehung gucken, weil da es auch Probleme geben kann in das häusliche Umfeld, Freunde, verwandte Familie und auch in dem Bereich Schule. Die haben wir ja in Deutschland verlottern lassen. Also was ich von Schule mitkriege, ist grauenvoll. Und wir können gleich auch mal kurz drüber reden, ob ADHS vielleicht
also
auch...
Also wir haben ja mit Sicherheit auch Lehrerinnen und Lehrer unter unseren HörerInnen. Dann sage mir doch einmal kurz, was du mit verlottern meinst, dass die wenigstens wissen, wogegen sie ihre Protestmails schreiben können.
Ich würde überhaupt nicht sagen, dass Lehrer dann Protestmails schreiben sollten. Ach so. Im Gegenteil, die schreiben mir dann zusammen. Denn nein, es ist wirklich so. Also ich empfinde das Bildungssystem in Deutschland mehr oder weniger als Schande mittlerweile. Wenn sich mein Neffe nicht mehr traut, aufs Klo zu gehen in seiner Schule, weil das so versifft ist, dass er da nicht mehr hingehen will, dann ist das bestimmt kein Ruhmesblatt. Wenn die Anzahl der ausgefallenen Unterrichtsstunden auch in der Oberstufe so groß ist, dass die sie gar nicht mehr aufs Abitur sauber vorbereiten können, ist das eine absolute Schande, wenn es, ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen sind, aber es ist so, dass du, wenn eine Schule 100% ihrer Lehrerstellen besetzt hat, dann muss sie, glaube ich, Lehrer abgeben an Schulen, die ganz schlecht besetzt sind. Also eine Vollbesetzung der Lehrerstellen ist gar nicht mehr vorgesehen. Und das ist alles, finde ich, ziemlich unerträglich.
Also ich habe ja gedacht, das wäre hier in Berlin schlimm, aber in Nordrhein-Westfalen scheint es nicht besser zu sein.
Nee, hier ist überhaupt nichts besser als bei euch. Also nichts. Und hinzu kommt noch ein interessantes Phänomen, finde ich. Ich habe neulich einen Vortrag gehört, da hat einer erzählt, warum mittlerweile Jungs sehr viel schlechter abschneiden als Mädchen. Und bevor du mich jetzt für völlig ideenflüchtig hältst, also es gibt eine relativ aktuelle Studie vom Robert-Koch-Institut, die KIKS-Studie, die wurde dann aber weitergeführt einfach nur. Die haben 13.000 Heranwachsende untersucht und da gibt es die interessante Sache. Normalerweise sagt man, dass ungefähr jedes 20. Kind ADHS hat. Okay, aber hier differenzieren die das nach Jungs und Mädchen und da sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Und da ist es eben so, dass von den Mädchen ungefähr 2,3% ADHS haben und von den Jungs 6,5%. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt könnte man natürlich auch mal ganz kurz einen Gedanken haben, warum schneiden Jungs mittlerweile so schlecht ab in der Schule und dann auch im Studium? Also erstmal in der Schule. Kann es daran liegen, dass die unter Umständen zu früh eingeschult werden, weil die noch nicht so reif sind wie Mädchen, wenn sie eingeschult werden? Kann es sein?
Ich weiß nicht, ob das was mit ADHS zu tun hat, aber ich habe ja 4 Söhne und der erste hat noch Vorschule mitbekommen und konnte noch spät eingeschult werden und hatte auch noch ein Jahr mehr in der Schule und die anderen dann nicht. Und ich kann eindeutig sagen, dass die anderen, als sie in die Schule kamen, total überfordert waren und dann glücklicherweise in der Lage waren, irgendwann das Jahr nochmal zu wiederholen, was ihnen geholfen hat. Noch mehr hätte ihnen geholfen, wenn sie gleich später eingeschult worden wären, ein Jahr mehr gehabt hätten und Vorschule gehabt hätten. Bin ich 100% von überzeugt.
Ich auch. Also jetzt nicht bei deinen Jungs, das kann ich nicht beurteilen.
Ja.
Aber dass das grundsätzlich ein Problem ist, ist wohl mittlerweile auch gar nicht mehr groß umstritten.
Und interessanterweise war ja einer der Hauptgründe, warum wir das Schulsystem verschlankt haben, war ja, damit unsere Fachkräfte wettbewerbsfähiger werden. Was ja ein Irrsinn ist, wenn man sich überlegt, dass wir das Bildungsniveau runtergezogen haben dadurch.
Ja, und dann sind die mit 18 mit dem Abitur fertig und dann fragt man sich ja schon und dann.
Aber nicht wettbewerbsfähig in der Regel.
Nee. Dann haben sie Abitur, aber keine Abschlussreife. Nee, und wenn Jungs eben tatsächlich sie sind ja nicht entwicklungsverzögert, die sind eben einfach entwicklungslangsamer grundsätzlich. So.
Ja.
Die hinken den Mädchen in dem Einschulungsalter locker um ein Jahr hinterher.
Ja.
Da könnte man dem ja eigentlich auch Rechnung tragen und dann die einfach ein Jahr später einschulen. Warum eigentlich nicht?
Weil es vernünftig wäre, Magnus. Es wäre ja vernünftig, Leute mit unterschiedlichen Anlagen unterschiedlich zu behandeln. Aber das ist ja nicht so en vogue, glaube ich. Außerdem ist
du alles zu kompliziert. Berlin, ne? Ja, da darf man das noch nicht mal aussprechen. Naja, und dann treffen die Jungs auf eine weibliche Umgebung. Also sie treffen auf eine Grundschullehrerin, in der Regel ja, also fast immer. Und sie treffen auf eine Schulform, die ja einen sitzenden Unterricht hat, wo die Kinder auch stillsitzen sollen. Und das fällt den Jungs in diesem Alter ja dann unendlich viel schwerer als den Mädchen gleichen Alters. Und dann kriegen sie schlechte Noten, weil die nicht stillsitzen können. Nicht, weil die doof sind oder faul, sondern einfach, weil die nicht stillsitzen können.
Die Lösung übrigens ist, kann ich aus eigener Anschauung sagen, nicht die Kinder auf eine Schule mit sehr starker Montessori-Orientierung zu geben, wo es dann immer, wenn die Kinder nicht selbstständig sich irgendwas zum Arbeiten suchen, heißt, naja, dann geh ruhig nach nebenan spielen. Weil man ja trotzdem erwartet, dass die dann, wenn sie irgendwie die höheren Klassen absolvieren, auch irgendwas können.
Mhm.
Und das passiert dann nicht. Aber die werden nicht so zum Stillsitzen gezwungen. Aber sie werden auch noch nicht besonders zum Lernen animiert.
Aber auch das mit dem Stillsitzen, das ist wirklich ein Problem. Das ist ja keine Marginalie, das ist ein Problem.
Und wenn das ist für mich heute noch ein Problem, stillzusitzen. Ich sitze ja auch hibbelig. Ich habe Beine übereinander geschlagen, ich hibbele, ich zittere mit dem Bein, ich spiele mit irgendwas. Also jetzt während des Podcasts spiele ich mit dem Stift, ich krakel auf irgendeinen Block, weil ich bin einfach, wie hat man vorhin gesagt,
ein Zappel-Philipp. Genau, und wenn ich Gespräche führe, wenn ich Telefongespräche führe, dann freue ich mich über die Tatsache, dass Telefone seit 20 Jahren keine Kabel mehr haben. Denn dann renne ich mit dem Telefon, Hörer in der Hand durch den Raum, weil ich mich im Gehen besser konzentrieren kann. Das wussten und schon die alten
Griechen. Früher konnte man auch mit dem Telefon in der Hand, also links das Telefon, rechts den Hörer, aber da musste man immer gucken, dass man sich nicht dieses lange, lange Kabel um die Beine wickelt. Also
ja, Moment,
du konntest auch ein Telefon mit extra langem Kabel.
Ja, du konntest 5-mal um den Tisch laufen, aber dann musstest du die Richtung ändern und 5-mal gegenläufig um den Tisch laufen, sonst bliebst du hängen.
Richtig.
Das heißt also, Bewegung ist etwas total Normales und nichts Unnatürliches. Und Kinder in diesen ganz jungen Jahren und vor allen Dingen Jungs in diesen ganz jungen Jahren zum Stillsitzen zu zwingen, ist möglicherweise unphysiologisch.
Okay, aber jetzt ist es ja eine Sache, wenn man unruhig ist und einen starken Bewegungsdrang hat. Und das andere ist ADHS. Übrigens an dieser Stelle, ich habe parallel gegoogelt, ich kann das ziemlich schnell. Der Mann heißt oder hieß Leon Eisenberg und hat angeblich auf dem Sterbebett einem Medizinjournalisten gesagt, ADHS ist ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung. Das hat unter anderem die FAZ berichtet, also nur um das mal zu sagen.
Ich möchte zu deiner Google-Fähigkeit anmerken, dass sich Herr Finger auch in anderen Situationen daneben benimmt. Einmal in einem Vortrag stehe ich auf der Bühne und sage, dass ich nicht weiß, wie groß der Hippocampus was, glaube ich, ist. Das Seepferdchen im Kopf.
Ich glaube, es war die Amygdala, aber ich bin
nicht sicher. Ja, weiß ich nicht. Wir das sagen jetzt mal, es war der. Nein, es war ganz sicher der Hippocampus. Und dann.
Stopp. Wenn wir das schon mal darstellen, dann möchten wir es bitte historisch akkurat machen. Du hast vor allem darauf hingewiesen, nicht nur, dass du jetzt aktuell die Zahl nicht parat hast, sondern dass du extrem große Anstrengungen unternommen hast, das rauszukriegen und es fast unmöglich ist, die Größe von, ich glaube, es war die Amygdala. Weil ich ganz überrascht war, überhaupt, also ich wusste ja nichts darüber vorher.
Also,
aber
ich hatte,
immer,
genau, es war ich hatte mal beiläufig, ich hatte beiläufig nach der Größe des Hippocampus gesucht, das hatte ich gesagt und nicht gefunden. Und dann googelt Herr Finger, man sollte eigentlich die Funkverbindung im Saal sperren, dann googelt Herr Finger in Reihe 2 und meldet sich und sagt, nach seinen Informationen sei der Hippocampus 3,75 Zentimeter lang oder irgendwie sowas.
Ja, also was immer es jetzt war, wir wollen uns darüber nicht streiten. Was immer es war, ich habe einmal den Begriff und den anderen Begriff Größe eingegeben und dann habe ich sofort einen Artikel, ich glaube, es war sogar ganz einfach, der Wikipedia-Artikel gefunden, wo das drin stand. Und ja komischerweise hast du dich nicht darüber gefreut.
Und in Wirklichkeit ging es um den Hippocampus und ich habe das dann aus diplomatischen Gründen stehen lassen. Mhm. Zu der interessanten Frage, ob das eine gemachte Krankheit ist,
ja,
gibt es eigentlich zwei Antworten. Also die eine Antwort ist, es gibt keinen Test. Es gibt keinen sauberen Test, der tatsächlich ADHS diagnostizieren könnte. Es gibt keinen Bluttest, es gibt keinen physiologischen Test, es gibt kein EKG, kein EEG oder sowas, wo rauskommt, hat oder hat nicht.
Es ist hauptsächlich eine Verhaltenscheckliste oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Und die Symptome, die im Vordergrund stehen, sind eben auch so relativ weiche Symptome. Also ein gesteigerter Bewegungsdrang, okay. Eine steigerte Impulsivität, also so Unkontrolliertheit in bestimmten Situationen und eine sehr reduzierte Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Es gibt keine Grenzwerte, es gibt keine Trennschärfe, es gibt einfach fließende Übergänge. Mhm. Und es ist relativ offensichtlich, dass es einfach Kinder gibt, die das haben und die sind dann am Ende trotzdem ganz normal, die können sich nicht genug austoben oder wie auch immer. Also gibt es die Krankheit? Ich würde schon sagen, ja. Kann man sie sauber diagnostizieren? Kann man nicht. Allerdings gibt es jetzt eine ganz neue Sache, die fand ich sehr interessant. Wir wissen nicht, welche Pathophysiologie dahinter steht. Wir wissen nicht, was dieses ADHS auslösen soll. Ich meine jetzt physiologisch. Im Kopf, im Gehirn.
Moment, also nur weil deutsche Sprache manchmal nicht eindeutig ist. Wir reden nicht darüber, man hat ADHS und das löst etwas aus, sondern umgekehrt. Du weißt nicht, was im Körper dafür da ist, damit ADHS ausgelöst wird, richtig?
Genau. Ja,
okay.
Genau. Und jetzt gibt es tatsächlich einen ganz komischen Test. Also das ist Forschung, ne? Das ist nicht Anwendung, das ist Forschung. Hm? Und der besteht darin, dass man tatsächlich in einer sogenannten Elektroretinographie, also einer Darstellung der Netzhaut des Auges, feststellen kann, dass die Netzhaut anders reagiert bei Kindern, die ADHS haben.
Ach.
Da hätte man jetzt zum allerersten Mal tatsächlich ein, das ist jetzt nicht Ursache-Wirkung, das ist vielleicht auch eine Zufallskoinzidenz, aber jetzt hat man zum ersten Mal sozusagen einen physiologischen Parameter, der bei ADHS-Kindern messbar anders ist.
Ja.
Jetzt muss ich zeigen, ob das belastbar ist, aber möglicherweise ist es das.
Mhm.
Und das wäre natürlich nicht schlecht, weil man dann eine saubere Unterscheidung hätte.
In welcher Größenordnung ist die Studie denn gemacht worden, die da jetzt rausgekommen ist? Oder sind es nur erste einzelne Beobachtungen?
Das sind erste einzelne Beobachtungen. Ich weiß auch nicht, wie viele Kinder man da untersucht hat, aber das wäre zumindest mal ein Ansatz. Weil dann könnte man auch sagen, doch, es gibt offensichtlich eine Veränderung im Gehirn irgendwo, die sich eben unter anderem auch in der Netzhaut widerspiegelt.
Ja, es sei denn, es ist am Ende nur eine Veränderung in der Netzhaut, aber das würde uns alle ja sehr verwundern.
Das würde uns in der Tat sehr verwundern, weil in der Netzhaut wird Konzentrationsfähigkeit ja nicht wirklich dargestellt.
Du hast gerade was, entweder du hast es sehr salopp gesagt oder ich habe da noch was nicht verstanden. Du hast gesagt, es gibt da keine harten Kriterien sozusagen. Es gibt mehr oder weniger ein Kontinuum von, es war Impulsivität, es war gesteigerter Bewegungsdrang und es war Konzentrationsschwierigkeiten. Und dann hast du gesagt, und manche, die haben das auch einfach nur so. Ist es dann subjektive Empfindung, ab wann man sagt, es liegt quasi ADHS vor? Ist es eine Geschmackssache? Gibt es da verschiedene Lager? Hängt es vom Leidensdruck der Eltern ab oder dem der Kinder oder dem der Klassenkameraden? Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Das hängt, okay.
Moment, aber das ist doch bei vielen Krankheiten so. Das ist tatsächlich vom Leidensdruck der Betroffenen abhängt. Und in dem Fall eben der Kinder und der Eltern.
Mhm.
Ja, ja. Also ist das jetzt noch normal? Können wir damit leben? Oder ist das so belastend, dass wir zum Arzt gehen und dass wir wollen, dass das Kind möglicherweise auch medikamentös behandelt wird?
Mhm.
Also zunächst einmal ist es ja gar nicht schlecht. Du gehst zu einem Facharzt. Also es wird sehr leichtfüßig diagnostiziert häufig. Beziehungsweise es werden auch sehr leichtfüßig Medikamente verschrieben.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich Medikamente verschreiben falsch ist in dem Zusammenhang.
Mhm. Das wollte ich auch zum Beispiel gar nicht gesagt haben. Ich frage mich nur, da hängen ja viele ethische Überlegungen dran. Also jetzt könnte man ja sagen, das Kind leidet überhaupt nicht drunter. Nur die Umwelt des Kindes leidet darunter. Und dem Kind ist es im Moment auch egal, ob es sich in der Schule gut konzentrieren kann. Es hat einfach keinen Bock. Also es ist dann happy, wenn man es in Ruhe lässt und es darf hibbeln und spielen und auskreisen und so.
Mhm.
Also ich als Vater von Kindern, ich würde ja denken, okay, aber eines Tages wird das Kind vielleicht wahnsinnig darunter leiden, dass es nicht eine vernünftige Schulbildung hatte. Und dann möchte das Kind vielleicht irgendwas Vernünftiges machen und kann keinen guten Job ergreifen und so weiter. So, und jetzt stehe ich auf einmal vor der Entscheidung, lasse ich meinem Kind, das eigentlich mit sich ganz zufrieden ist, wo nur alle anderen anecken und mir raubt es die letzten Haare, lasse ich das medikamentös behandeln oder nicht? Das ist keine leichte Entscheidung, glaube ich.
Nein, das ist auch keine leichte Entscheidung. Du musst erst mal feststellen, ist das tatsächlich ADHS?
Und du hast ja gerade gesagt, das kann man gar nicht eindeutig feststellen.
Nein, es gibt also keine Trennschärfe. Mhm. Ja, es gibt ja auch andere Dinge, die man da machen muss. Also du musst dann wirklich in die Familie gehen, da musst du mal gucken, guck dir die Erziehung der Eltern an. Mhm. Ich meine, es ist ja auch die Frage, sind das Eltern, die ihr Kind zum 0,8 Abitur treiben müssen, zu müssen, zu wollen, glauben, weil das unbedingt...
Ich glaube, treiben zu müssen, wollen, glauben, gehabt sein, ist, glaube ich, das Richtige, was du gesucht hast.
Ja, aber im Ruhrgebiet drücken wir uns ja immer ein bisschen einfacher, natürlich, und ein bisschen schlichter aus. Mhm. Nee, aber... Das ist dann schon die Frage, guck dir wirklich die Eltern an und dann.
Ja, gut, aber Moment, was meinst du jetzt? So. Also meinst du jetzt, wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind hat ADHS, könnte es sein, sie haben einfach ganz verschrobene, überzogene Maßstäbe? Oder meinst du, wenn man Kinder dazu triezt, ein 0,8er Abi zu haben, entwickeln sie tatsächlich ADHS? Was genau sagst du gerade?
Das Erste, würde ich sagen.
Okay.
Möglicherweise halten die ein Verhalten ihres Kindes, was völlig normal ist und altersadäquat ist, für krank.
Ja.
Was es dann eben einfach nicht ist.
Benedikt hört nach 4 Stunden Lektüre und Klavierspielen bereits auf, sich zu konzentrieren. Das würde ich so sagen, ist eine Schwierigkeit.
Genau. Benedikt hat neulich gesagt, er wolle gar nicht mehr Cello spielen.
Genau. Dabei üben wir doch gerade Rachmaninow. Okay, das ist verdächtig. Alles
so.
Klar.
Und jetzt ist es eben auch so, man kann ja einiges tun, diesseits der Medikation. Also, was ich in den Schulen, es tut mir leid, also Schulenbashing, aber ich weiß nicht, ich werfe es nicht den Schulen vor, ich werfe es sozusagen der Politik vor, dass die Schulen einfach völlig unzureichend ausgestattet sind und dass wir Riesenfehler diesbezüglich machen. Und es ist auch sicherlich keine kluge Überlegung zu sagen, dass Sportunterricht nicht so wichtig ist und der dann eben ausfallen kann. Nein, das kann er eben nicht. Der Sportunterricht ist mehr als nur Pausenfüller zwischen Deutsch und Mathematik. Der Sportunterricht hat auch einen Sinn in sich. Und Kinder, die bewegungsreduziert sind, weil sie möglicherweise schon, also das klingt jetzt alles wie so billige Klischees, aber bei mir war es so, nach Hause kommen, Hausaufgaben, raus, spielen. Wir hatten eine große Wiese vorm Haus und da traf man eben die gesamte Straße. Das klingt so ein bisschen so wie früher die Waltons oder so ähnlich, als das Fernsehen unsere noch schwarz-weiß war. Genau, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war und es angeblich noch keine Handys gab. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich 10-mal so viel oder 100-mal so viel bewegt wie der Durchschnittsjugendliche heute. Und es wäre ja ein Wunder, oder das Durchschnittskind heute, es wäre ja ein Wunder, wenn das keine Auswirkungen hätte. Und natürlich müssen die sich bewegen. Der Bewegungsdrang, der gesteigert ist, möglicherweise ja auch ein bisschen Folge einer verringerten Bewegungsmöglichkeit.
Ich war, bis ich 10 oder 11 war, wahnsinnig quirlig und habe mich ganz viel bewegt, war immer draußen spielen, bin in sonst was für Bäume geklettert und so weiter. Und ab 12 war ich dann übergewichtig und träge und habe nur vor dem Computer gesessen. Und ich habe in beiden Phasen den Sportunterricht gehasst wie die Pest. Ich finde, Sportunterricht, so wie er heute gemacht wird, ist eine der entwürdigendsten, kompetitivsten Veranstaltungen, die nur den sportlichen, gut aussehenden Material gibt, die anderen zu mobben. Das ist meine persönliche Meinung. Aber zumindest glaube ich, dass Kinder sich bewegen sollten. Also das glaube ich ganz stark. Ob im Sportunterricht, ob der Sportunterricht so sein muss, wie er heute ist, das möchte ich dann an dieser Stelle nochmal ganz stark bezweifeln. Aber ja, das mit dem so. Bewegen macht natürlich viel Sinn.
Ja, ich war bei den Bundesjugendspielen. Ich habe nie eine Ehrenurkunde, sondern immer nur eine Siegerurkunde bekommen. Punkt. Auf die war ich dann aber trotzdem stolz. Ja, und beim Kugelstoßen oder beim Schlagballweitwurf sah ich wirklich nicht gut aus. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich habe dann auch Ehrgeiz entwickelt. Und ich habe dann auch im Erwachsenenalter nochmal ein Sportabzeichen gemacht. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass das nur Sinn macht, wenn man hinterher eine Note kriegt, eine Punktzahl kriegt, irgendwie eine Einschätzung kriegt. Ich möchte dann nicht, du hast es irgendwie gut gemacht und hast dich bemüht. Nein, ich möchte schon wissen, wo stehe ich jetzt eigentlich?
Und du, deswegen bist du ja auch Neurologe in Castrop-Rauxel und ich bin gar nichts. Ich bin so ein kleiner Radiomann und Podcaster ohne Abschluss. Ja, ich meine das tatsächlich ernst. Also gerade dieses Benoten und dieses Messen. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Schwimmer. Als meine Mutter mich in den Schwimmverein gab, hatte ich nach 3 Monaten so überhaupt keine Lust mehr zu schwimmen, dass ich dann wieder rausgenommen wurde. Ich finde gerade diese Benotung, ich finde es unerträglich. Also ich habe das wirklich, für mich grenzt dieses Bälle weit werfen und schnell laufen und so. Ich habe dann immer das Gefühl, wirklich, ich sehe dann so Leute mit diesem Haarschnitten der Hitlerjugend vor mir alle auf einmal so aufgereiht. Also das finde, da habe ich also ganz schlechte Organisation. Und ich habe, muss ich auch sagen, ich habe nie irgendeine Urkunde bekommen. Und das habe ich dann mal, meinen großen Hass auf diese Spiele und auf die Urkunden, übrigens ja auch schön, inzwischen gibt es ja Teilnehmerurkunden für die Leute, die nicht mal eine Siegerurkunde bekommen haben. Aber natürlich wissen alle sowieso, dass es so ist, als hättest du nichts bekommen. Und dann hat mir tatsächlich, als ich meine Probleme mit mal im Radio erzählt habe, hat mir ein pensionierter Lehrer für mich ganz alleine eine Ehrenurkunde geschickt, damit ich endlich mal so eine Urkunde habe. Das habe ich diesen Menschen nie vergessen. Das fand ich wirklich großartig.
Ja, Moment, das ist es ja auch. Nein, und ich fand Turnen schrecklich, weil meine Beweglichkeit war halt reduziert. Also es gibt nichts Schlimmeres als den Barren oder das Pferd. Also jetzt das Pferd. da mhm. in der Turnhalle. Mhm. Aber Leichtathletik fand ich toll. Weitsprung, Laufen, Dauerlauf, lange Strecken. Das fand ich fantastisch. Das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich mich ausgepowert und ich fühlte mich hinterher gut. Ich befürchte, dass das heute eben einfach sehr selten ist.
Und deswegen hattest du keine ADHS-Diagnose. Aber wir kommen jetzt nochmal wieder dazu. Also, okay, es gibt falsche Maßstäbe, klar. Es gibt auch Kinder, die sich nicht genug austoben dürfen und dann werden die wahrscheinlich immer hibbliger, so wie halt ein Topf, der kocht und man hält einen Deckel drauf, dann steigt auch der Druck. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch Eltern, die keine überzogenen Maßstäbe haben und es gibt Kinder, die auch trotzdem Bewegung haben, vielleicht haben die da auch einen Garten und so und sie haben dennoch wahnsinnige Mühe, sich zu konzentrieren und sind impulsiv und sie merken vielleicht selber, dass sie anecken und sind nicht glücklich damit und die Eltern auch nicht. Und in diesem Fall ist man dann sozusagen bei einer ADHS-Diagnose wahrscheinlich meistens anbelangt und muss sich überlegen, was macht man jetzt an Therapie, richtig?
Zwei Dinge muss man tun. Erstmal muss man zu einem Arzt gehen, der sich wirklich auskennt. Und das heißt, es sollte nicht ein Kinderarzt sein, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, sondern es sollte eigentlich, wenn es irgendwie geht, ein Kinder- oder Jugendpsychiater sein. Es sollte irgendjemand sein, Facharzt, Psychotherapeut oder so, der sich in diesem Bereich gut auskennt. So,
okay.
Der kann,
ein Spezialist.
Ein Spezialist. Und der kann beurteilen, ob das Kind, der Junge, das Mädchen tatsächlich ADHS hat. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten der Reaktion darauf. Das eine ist erstmal, also es gibt die These, dass eine übermäßig zuckerreiche Ernährung ADHS befördert. Okay, das ist die typische Limonade oder auch diese Kakaogetränke, weiß der Teufel was. Dann gibt es eben wirklich Überstimulation, viel Fernsehen, viel Handy, viel irgendwas, viel flimmernde Bilder und so weiter. Und dann gibt es eben auch den fehlenden Ausgleich, den fehlenden Sport in der Schule, aber eben zu Hause. Punkt. Wenn das alles aber nicht reicht.
Klingt für mich aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch wie so das Potpourri der Ratlosigkeit. Also ich hatte auch viel Zucker, ich hatte auch viel Fernsehen und ja, ich weiß nicht, ich bin ganz gut durchgekommen. Also ich hatte zum Beispiel keine Konzentrationsschwächen.
Also ich möchte die Formulierung der Potpourri der Ratlosigkeit, die möchte ich belobigen, weil sie witzig ist. Aber in dem Fall glaube ich nicht, dass es stimmt, weil es tatsächlich ein bisschen an den Kern des Problems geht. Und da gibt es eben Ritalin, so Methylphenidat. Der greift ein in den Botenstoffhaushalt im Gehirn und der heilt die Krankheit nicht. Er behandelt immerhin im präfrontalen Kortex und er dämpft eben. Und diese Dämpfung ist aber etwas, was von den Kindern auch unter Umständen als negativ empfunden wird. Deswegen ist es wichtig, tatsächlich im Gespräch zu bleiben. Damit nicht hinterher die Eltern sagen, es ist super und wir sind total zufrieden, seitdem das Kind dieses Medikament bekommt. Und dann sagt das Kind irgendwann plötzlich, also ich finde es schrecklich. Und man hat nicht drüber gesprochen, weil es tatsächlich eine Güterabwägung ist. Man kann begründen, dieses Medikament zu verschreiben, aber man kann auch begründen, es unter Umständen zögerlich oder gar nicht zu tun.
Erklär doch erstmal nochmal, was das tatsächlich macht, also dass es die Botenstoffe hemmt und was heißt gedämpft, also wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt im Kopf hier, den Film A Beautiful Mind, da hat jemand nicht ADHS, sondern ist schizophren und kriegt starke Mittel und der sitzt dann nur noch rum und findet sein ganzes Leben scheiße. Ist das auch der
Nein, nein, das, nein, so ist es nicht, aber es ist schon so, dass die Kinder eben runterkommen, die werden ruhiger. Aber sie empfinden es eben auch so, unter Umständen. Und unter Umständen eben als negativ, als Bremse in ihrem Kopf. Und wenn das so ist, dann muss man drüber reden, machen wir es weiter oder machen wir es nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, auch wenn man die Diagnose gefällt hat und wenn man sich für das Medikament entschieden hat, ist es wichtig, das gelegentlich immer noch mal in Frage zu stellen.
Was würdest du denn sagen? Also man könnte ja auch sagen, wenn man Konzentrationsschwächen hat und hibbelig ist und so, du kannst jetzt wahrscheinlich an dem Zustand der Schulen nichts ändern. Also ich höre so ein bisschen aus deiner These raus, dass in der Regel wir den Kindern einfach eine ungünstige Umgebung, also eine Lebensumgebung oder eine Entfaltungsumgebung schaffen in der Schule, aber auch zu Hause und so. Und dass, wenn sie in einem anderen Leben wäre, die meisten davon wahrscheinlich auch gar nicht unter dieser Krankheit leiden würden. Ist da was dran oder interpretiere ich da so viel in deine Worte rein?
Also ich würde die Formulierung, die meisten, die würde ich nicht benutzen. Okay. Aber ich würde schon davon ausgehen, aus meiner Sicht schaffen wir durch unsere Umgebung, dass das Problem sehr viel größer wird. Das wird es auch zu unserer Kindheitszeit gegeben haben. Auch wenn es nicht erkannt wurde, wird es das gegeben haben. Also den Zappelphilipp gab es ja immer. War das Wilhelm Busch oder wer hat das gezeichnet?
Das war Wilhelm Busch, ja.
Also das hat es immer gegeben. Aber ich glaube halt, dass durch die Rahmenbedingungen und vielleicht auch durch die Überanforderungen an Kinder, auch schon in sehr jungen Jahren, ich meine, die sind ja zum Teil wirklich, also die werden ja von Elterntaxis gebracht, vom Tennisverein zum Cellounterricht und zurück. Und das ist möglicherweise einfach zu viel. Und dann kamen noch die G8er hinzu, die ja jetzt dieses, glaube ich, nirgendwo mehr gibt. Also jetzt laufen die aus, die letzten. Das wird der kindlichen Physiologie und der Entwicklung nicht gerecht. Und insofern, glaube ich, trifft unsere Gesellschaft dort eine Mitschuld. Aber nur eine Mitschuld. Das Problem ist nicht plötzlich weg, wenn wir diese Sachen optimiert haben sollten.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.